Guten Morgen, auch von meiner Seite noch. Martin, kannst du noch mal das letzte Bild von dem Elefanten da vorne hinschmeißen? Ja, wer die letzte Predigt von mir gehört hat, ging es schon immer um das Vertrauen. Und das ist ein Thema, das mich so beschäftigt hat und deswegen geht es heute auch noch mal um das Thema Vertrauen. Als der Fritz vorhin bei der Einleitung das Bild mit dem Elefanten da gezeigt hat, kamen mir 100 Gedanken durch den Kopf, wo ich gedacht habe, da hättest eines davon oder das in deiner Predigt mitbringen können oder das oder dies oder jenes. Eigentlich könnte man jetzt sagen, wir haben genug gehört, was der Fritz mit der Einleitung gesagt hat, was die Beate gesagt hat. Ich könnte jetzt noch Gebetssprecher, der Segen und dann gehen wir heim und ich schreibe meine Predigt um und halte die dann das nächste Mal. Aber ja, machen wir nicht. Ich werde versuchen, ein bisschen was zu kürzen, da die Zeit schon ziemlich vorangeschritten ist. Vertrauen. Also eines noch dazu, ich bin kein Bauingenieur, ich bin kein Statiker, aber als ich das Bild gesehen habe, dann habe ich gedacht, ja, liebe Zeit, erstens mal, wie kommt ein Elefant auf einen Baum? Da kann er klettern wie ein Affe oder wie eine Katze. Zweitens macht der Baum auf mich einen Eindruck, als wäre er schon dürr. Er hat keine Blätter, nichts. Und drittens habe ich gedacht, wenn der Elefant tatsächlich versucht hätte, da hochzusteigen, wäre er mitsamt dem Baum umgefallen, oder? Aber lassen wir es mal so. Der sitzt da oben und er muss also vollstes Vertrauen haben, dass der Ast nicht bricht. Mit der Statik ist ja so, da ist ja immer gewisse Sicherheit noch, 2-, 3-, 4-fache oder je nachdem noch mehr. Oder ja. Also ich habe auch schon Hütte gebaut und so weiter, Gartenhäusle und anderes. Ich habe nie einen Statiker gebraucht. Ich habe immer darauf vertraut, dass das, was ich baue, hält. Und bis jetzt hat es auch immer gehalten, selbst wenn ich oben auf dem Dach rumkrabbelt bin. Ein Stück weit Vertrauen muss man haben. In der Predigt heute geht es auch wieder um einen Mann, der Vertrauen hatte oder eigentlich um mehrere, die Vertrauen hatten. Vertrauen auf Gott. Eine Frage noch vorab. Ihr wisst doch alle, was ein Mönch ist, oder? Ein Mönch, wie stellt man sich einen Mönch so vor? Also auf viele, wenn man so Bilder sieht oder so, dann sieht ein Mönch aus, hat so braune Kutte an, ist ein bisschen wohlbeleibter und hat meistens eine Glatze mit so einem Haarkränzle, oder? Ich habe mal gesehen, es gibt sogar eine Biersorte, die heißt Mönchshof, ja, Biertrinker wissen das. Und da ist auch so ein Mönch drauf, oder? Mit so einer Halbglatze und mit so einer braunen Kutte und einem Bierbauch. Also, wenn man hört den Begriff Mönch, dann stellen wir uns in erster Linie so einen Mönch vor, oder? Wenn ihr jetzt hört von einem Propheten, wie stellt ihr euch einen Propheten vor? Wie sieht ein Prophet aus so? Habt ihr da irgendeine bestimmte Vorstellung oder? Normal. Okay, ja, normal ist ein weiter Begriff, oder?
Langer Bart.
Langer Bart. Prima. Also ich habe gedacht, er ist leider jetzt nicht da, dein Bruder, der Friedel. Ne? Ich habe zuerst an den Friedel gedacht. So ein richtig schöner Bart und gestandenes Mannsbild, so hat es mein Vater immer gesagt. Ne? So ähnlich stelle ich mir einen Propheten vor. Dann vielleicht noch so Kopfbedeckung und ein langer Mantel und so. So sind in meinen Gedanken oder in meiner Vorstellung ein Prophet aus. Heute geht's um den Propheten Jeremia. Als der geboren wurde, da regierte der König Manasse. Der Manasse war ein ganz schlimmer Mensch. Von ihm heißt, er trieb es so schlimm, dass Gott einem Vergleich mit einem bösen heidnischen Volk sagen musste, er hat mehr Böses getan als alles, was die Amoriter getan haben, die vor ihm im Land waren. Also er hat unwahrscheinlich viel Leid und Not angerichtet und Böses getan. Und deswegen hat Gott beschlossen, dem Volk Jerusalem, das Volk Jerusalem zu vertilgen. Es heißt, ich werde Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt. Als der Jeremia geboren war und noch ein kleines Kind war, ist der König gestorben, der Manasse, und dessen Sohn Amon ist sein Nachfolger geworden. Leider war der genauso schlimm. Aber der wurde nach etwa 2 Jahren in seiner Regierungszeit durch einen Aufstand ermordet. Und dann kam der Josia an die Macht als König. Und der war gerade das Gegenteil von seinem Vater. Der Josia, ich habe schon mal eine Predigt gehalten über den Josia, der war ein Mann, ja, so ähnlich wie sein Vater, oder man sagt Vater David, es war Nachkomme vom David, und er war wie der David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und er hat dafür gesorgt, dass wieder die ganze heidnische Kultur und Götzendienste und so weiter, hat er ausrotten lassen, vernichten lassen. Und als sie den Tempel renoviert haben, da wurde per Zufall wieder das Buch des Gesetzes gefunden. Und er hat daraus vorlesen lassen, und das Volk hat sich wieder gewendet. Aber allerdings war der Zustand im Volk immer noch schlecht. Götzendienst war immer noch an der Tagesordnung. Das hat sich einfach schon so eingebürgert gehabt. Und in dieser Zeit, da wurde der Jeremia als Prophet berufen von Gott. Wer weiß, wie alt war der Jeremia, als er von Gott berufen wurde als Prophet? Wie? 900. Na, das ist schon ein bisschen fortgeschrittenes Alter, ganz so alt war er nicht. Wie alt?
29.
Schon viel besser?
23.
Wie?
23.
23. Noch besser?
Nein.
Wie?
9.
Nein. Das ist jetzt schon wieder zu jung. Jetzt macht er mir es aber schwierig. Er war circa, genau weiß man es nicht, aber er war circa 20 Jahre alt. Joe, komm her, du kriegst was.
Manfred hat 19 gesagt, er war näher dran.
Also, sollen wir es dem Manfred geben? Manfred, da. Es tut nicht weh, das ist nur ein Schwamm.
Ja,
der war etwa 20 Jahre alt, als Gott ihn berufen hatte. Ich habe mir auch gedacht, es ist niemand hier, vor allem kein junger Mann, der etwa 20 Jahre alt ist. Aber ich hätte mir eher vorgestellt, wo, da hinten sitzt einer. Wie alt bist du? Super, also noch 2 Jahre, dann wirst du Prophet. Ich hatte mir eher vorgestellt, Gott beruft jemanden, der schon etwas im fortgeschrittenerer Alter ist, weil als Prophet ist ja so, dass man nicht unbedingt fröhliche oder freudige Nachrichten überbringt, sondern auch andere Dinge überbringt. Ja? Und wenn man da jetzt vor Hohe Herre oder vor einem König steht, als 20-Jähriger, ja, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger wie als 30- oder 40-Jähriger so. Aber Gott hat ihn berufen, und es heißt, Gott sagt zu dem jungen Jeremia: Ich habe dich schon vor deiner Geburt berufen, als du noch im Mutterleib warst. Schon als ich dich im Mutterleib gebildet habe, habe ich dich erkannt und zum Propheten bestimmt. Also schon vor seiner Geburt und bevor der Jeremia ein Kind war und aufgewachsen ist, bevor er weder Gutes noch Böses tun konnte, hatte Gott ihn schon erwählt. Und dann ist ja super, oder? Wenn man als 20-Jähriger zum Propheten berufen wird, hat der Jeremia einen Luftsprung gemacht? Nee, ganz im Gegenteil. Der Jeremia, der hat gesagt: Ach Herr, nein, ich doch nicht, ich bin doch noch so jung und ich kann nicht reden. Da ist mir gleich jemand anders eingefallen. Ja, wisst ihr wer? Mose oder Gideon, ja, waren auch so berufe, und jeder hat gesagt, ich bin nicht redegewandt oder ich bin noch zu jung und so weiter. Die Namensbedeutung von Jeremia, die bedeutet so viel wie unsicher oder Jahwe möge aufrichten. Aber an Gottes Plan ändert es nichts. Im Gegenteil, Gott, er sucht sich oder hat sich fast immer Menschen ausgesucht oder Männer ausgesucht, die jung waren, die eher schüchtern waren, die nicht gut reden konnten. Er hat sich nie jemand ausgesucht, der hingestanden ist und gesagt hat, jawohl, ich bin derjenige, ich bin der Richtige, ich gehe voran oder ich kann es machen. Nein, Gott hat immer solche Leute ausgesucht, die gewusst haben, ich brauche Gott an meiner Seite. Ohne ihn schaffe ich es gar nicht. Ich bin viel zu schwach, viel zu jung, viel zu gering, ich kann nicht reden oder sonst irgendwas. Und Gott sprach zu ihm, sage nicht, ich bin zu jung, denn zu allen, wohin ich dich senden werde, sollst du gehen und alles, was ich dir gebieten werde, sollst du reden. Gott, er macht keine Abstriche, die ganze Botschaft soll Jeremia bringen, so wie er es ihm einsagt, soll er es weitergeben. Und er sagt ihm noch, er gibt ihm noch eine besondere Verheißung mit und sagt zu ihm, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und die vier Worte, ich bin mit dir, das hat ihm Jeremia gestärkt oder Kraft gegeben. Das war ein Zuspruch für ihn. Und es soll genauso auch für uns ein Zuspruch Gottes sein. Ich bin mit dir. Wenn du das machst oder das weitergibst, was ich dir sage, bin ich mit dir. Und dann bestätigt Gott es quasi noch indem er dem Jeremia seinen Finger auf den Mund legt. Er sagt zu ihm, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Genau das macht ein echter Prophet aus. Er bekommt die Worte Gottes und Gott bestätigt es dadurch, dass er ihm sagt, ihn berührt, seinen Mund berührt. Und dann bekommt der Jeremia aber eine Botschaft, die er weitergeben muss, die ja nicht so toll ist. Eigentlich eine negative. Es ging darum, auszurotten, abzubrechen, niederzureißen und zu zerstören, weil das Volk ungehorsam war. Und dann gibt ihm Gott aber noch eine zweite Botschaft mit, dass es auch wieder aufwärts geht. Und er zeigt dann Jeremia zwei Dinge, einen Mandelzweig oder Stab und einen Topf mit siedendem, heißen, kochendem Wasser. Und es hatte beides eine wichtige Bedeutung. Der Mandelbaum ist der erste Baum nach dem Winter, der wieder blüht, der aufbricht und blüht. Und der Herr heißt im Hebräischen der Wachsame. Und Gott sagt, du hast recht gesehen, denn ich werde über mein Wort wachen, es auszuführen. Deshalb dieser Mandelstab, dieser Mandelzweig. Und das zweite, der siedende Topf, dessen Vorderteil war gegen Süden gerichtet. Das bedeutet Unglück. Und zwar vom Norden her. Und im Norden, da waren die Babylonier, denn ihr Reich befand sich im Norden. Hauptsächlich im Norden. Und von dort kommt die Gefahr. Und die Botschaft, die hat niemand gern hören wollen. Und die anderen Propheten, die haben immer zum König was anderes gesagt. Die haben immer alles schön geredet. Das ist nicht so schlimm und da wird nichts passieren und so weiter. Die haben das gesagt, was der König gern hören wollte. Es war aber nicht die Wahrheit. Und Jeremia, er war treu. Er hat die Botschaft, die Gott ihm immer wieder auftragen hat, weitergegeben. Das Volk hatte schwer gesündigt und immer wieder hat Gott sie gewarnt. Es werden Feinde kommen aus Babylonien und werden Jerusalem erobern. Widerstand hat keinen Sinn. Und die Feinde werden dem Volk Israel, von dem ja nur noch zwei Stämme übrig waren, das Land abnehmen. Und dann aber zugleich wieder eine Zusage, die Gefangenschaft wird nach 70 Jahren zu Ende gehen, Gott wird Israel das Land wieder zurückgeben und Gott wird einen neuen Bund machen mit Israel und Juda. Der Jeremia hatte keine leichte Aufgabe und viele haben ihm gar nicht geglaubt oder haben ihn nicht für ernst genommen. Viele haben sich geärgert über seine Botschaft und er wurde bekämpft, beschimpft, verlacht, verfolgt, geschlagen und eingesperrt. Und nicht umsonst wurde dieser eher zaghafte oder leidende Prophet als weinender Prophet beschrieben. Jeremia, er spricht immer wieder, der Herr sprach zu mir. Oder des Herrn Wort geschah zu Jeremia. Und wenn Gott zu Jeremia gesprochen hat, hat Jeremia einen Mann kommen lassen. Wer war das? Wer? Sehr gut. Wer hat es gesagt? Johannes? Ja, Joe, jetzt kriegst du aber was. Kriegst du nachher. Also ich habe das nur dabei. Ich habe heute kein Bild und nichts dabei. Und mir ist immer wichtig, dass ihr euch einen Namen oder irgendwas merkt. Und wenn man ein Bild sieht, so wie den Elefant da vorhin oder so, oder irgendwas hat, dann bleibt einem, oder mir geht so, dann bleibt es immer besser im Gedächtnis hängen. Wenn du jetzt also einmal ein schönes Bad nimmst daheim und mit dem Wohlfühlschwamm dir da den Rücken abschrubben lässt oder so, fällt dir vielleicht der Baruch wieder ein. Der Baruch war von Beruf ein Schreiber. Das waren diese Leute, die auf die Schriftrolle aufgeschrieben haben. Und der kam dann wieder zum Jeremia. Das waren zwei Freunde. Und der Baruch, der hat immer dann aufgeschrieben, was der Jeremia von Gott eingesagt bekommen hat und hat es dann ihm weitergegeben und er hat es aufgeschrieben. Der Baruch, der hatte, denke ich mir, auch keinen leichten Job. Es war ja eigentlich lauter negative Dinge, die bis jetzt gekommen sind, die er aufschreiben musste. Und der Baruch musste dann immer wieder das vorlesen in der Öffentlichkeit, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, was Gott spricht und dass Gott das Volk vernichten möchte, dass die Feinde kommen. Im Jahr 605, da regierte dann der König Joachim im vierten Jahr in Juda. Und dann wurde sie von den Babyloniern sehr bedrängt. Es war große Not. Und dann hat der Jeremia wieder Botschaft empfangen von Gott und lässt dem Baruch dann schreiben. Und in diese Worte drückt Gott seinen Zorn über sein Volk aus, das so sehr gegen ihn gesündigt hatte. Und da heißt dann auch, oder sagt Gott zu ihnen, der König von Babel wird gewiss kommen und dieses Land verderben und Menschen und Vieh daraus vertilgen. Jeremia, weil er hat ja immer solche unpopuläre oder negative Predigten gehalten, durfte nicht mehr in den Tempel. Deswegen schickt er den Baruch dorthin, der das dann vorgelesen hat. Und dann sagt er aber, warte mal noch, bis wieder ein großes Fasten ausgerufen wird. Vielleicht hören die Leute dann eher. Und als dann wieder ein großes Fasten ausgerufen wurde und die Menschen bußfertiger waren, dann ging der Baruch in den Tempel und hat die Botschaft vorgelesen. Sie erhoffte sich da davon, dass die Leute da empfänglicher sind dann für Gottes Wort und vielleicht Buße tun. Und als er das vorgelesen hat dann, da war ein Zuhörer namens Mikaja dabei. Und der wurde von der Botschaft dermaßen getroffen, dass er zu den Oberen ging und denen gesagt hat, wir müssen dem König diese Botschaft hören lassen. Dann haben sie beschlossen, jawohl, er soll das dem König vorlesen. Der König ließ ihn kommen und hat sich das angehört. Und jeder war gespannt, wie reagiert jetzt der König. Die Fürsten waren erschüttert über diese Worte, die vorgelesen wurden. Und der König, was hat der König gemacht? Der König saß vor seinem Kohlefeuer und hat immer, wenn der einen Absatz gelesen hat, mit dem Messer das abgeschnitten und hat es ins Feuer geworfen. Es hat ihn überhaupt nicht interessiert. Und keiner der anderen hat irgendwas gesagt. Es waren aber doch ein paar Männer da, die ihm gesagt haben, er soll das nicht machen. Er sollte es nicht verbrennen, aber der König hat die ganze Schriftrolle letztendlich verbrannt. Inzwischen regierte Zedekia, der vom König von Babel zum König über Juda gemacht wurde, anstelle von Konja, dem Sohn Joachims. Also der König von Babel hat den Zedekia eingesetzt. Der Zedekia, der war, so wie ich es jetzt rausgelesen habe, unter den Fürsten dabei, die sich entsetzt gehabt haben erst. Und der ist jetzt König geworden. Aber auch er oder seine Knechte, noch das Volk, wollten das hören, was Jeremia oder was der Baruch immer aufgeschrieben hat und vorgelesen hat. Aber dann ließ der Zedekia den Jeremia, hat den Juchal, den Zephania zu Jeremia geschickt und hat ihn holen lassen oder ausrichten lassen, bete doch für uns zum Herrn, unserem Gott. Also der König sagt, bete doch zum Herrn, unserem Gott. Hat er jetzt irgendwie so einen frommen Hauch gehabt oder hat er gedacht, ja, die andere, die rede mir immer schön, aber hat er doch Zweifel gehabt und hat gedacht, ja, das, was der Jeremia sagt, vielleicht ist das doch Gottes Wort, vielleicht hat er doch recht. Er war so hin und her gerissen. Inzwischen kam das Heer des Pharao aus Ägypten zu Hilfe, um die Bedränger, und also die Chaldäer haben sie ja belagert, und der Pharao aus Ägypten kam jetzt, und als das die Chaldäer mitgekriegt haben, sind die abgezogen. Und dann geschah das Wort des Jeremia wieder. Das Heer des Pharao, das euch zu Hilfe kam, wird aber wieder zurückkehren, weil die Chaldäer ja auch weg waren. Und dann werden die Chaldäer wiederkommen und werden die Stadt einnehmen. Und als die Chaldäer dann weg waren, dann hatte der Jeremia, wollte dann weggehen, um ins Land Benjamin, um eine Erbangelegenheit zu regeln. Und als er dann wegging, wurde er gefangen genommen, weil einer gedacht hatte, einer von den Wachposten, der Jeremia will zu den Chaldäern überlaufen. Dann haben sie ihn eingesperrt und haben gesagt, er ist ein Verräter, er will überlaufen. Der König hat es mitgekriegt, der Zedekia, und hat ihn holen lassen und heimlich wieder befragt, ist ein Wort vom Herrn da? Und Jeremia, der hat dann zu ihm gesprochen, ja, es ist eines da, wo sind denn deine Propheten, die dir immer schön geredet haben, dass die Stadt nicht eingenommen werden soll, wo sind die? Und dann hat er zu ihm noch gesagt, weil er im Gefängnis war, in dem Haus des Schreiber Jonathan, der Jonathan war ein Schreiber, so wie der Baruch, und dem sein Haus hat man umfunktioniert als Gefängnis. Und da hat man den Jeremia eingesperrt. Und er sagt dann zum König, bitte, bitte, lass mich nicht wieder dorthin bringen, dass ich nicht sterbe. Und der König hat dann Befehl gegeben, dass man den Jeremia in den Wachthof verlege und dass er jeden Tag ein Laib Brot kriegt, bis das Brot in der Stadt aufgezehrt war. Und einige von den Obersten, die das mitgekriegt haben, habe dann zum König wieder gesprochen. Nein, der Mann ist des Todes schuldig, der muss weg. Der macht unsere Krieger, unsere Kriegsleute, die Hände unserer Kriegsleute schlaff. Das, was der sagt, die Leute, die glauben vielleicht noch dem, und der Mann muss jedenfalls weg. Und dann sagt der Zedekia wieder, ich gebe ihn in eure Hände, macht mit ihm, was ihr wollt. Und dann haben sie den Jeremia in die Zisterne, die dort im Wachthof war, hinuntergelassen. In der Zisterne war aber kein Wasser, sondern nur noch Schlamm. Und der Jeremia ist in dem Schlamm eingesunken. Und dann war einer am Königshof, das war ein Fremder. Weiß jemand, wer das war? Jawohl, Manfred. Aber du hast schon einen Schwamm. Wer hätte es noch gewusst? Ebed-Melech, hat es jemand gewusst? Was war der Ebed-Melech für einer? Wo kam der her? Ja, aber sei du mal bitte ruhig jetzt. Aus was vom Land war der? Ja. Genau. Er war dunkler Hautfarbe und weißt noch, aus was vom Land das er war? Also gut, du kriegst den Schwamm noch, Herr Makler. Er war vermutlich ein Äthiopier. Und wie auch immer dieser Ebed-Melech, ein Kuschit, also ein Eunuch, es heißt, es ist eigentlich ein ganz gering geachteter Mensch gewesen. Ja? Es heißt ein Eunuch, ein Kastrierter. Also es war ein ganz, ganz nieder angesehener Mann. Und wie der das mitkriegt hat, dass der Jeremia in die Zisterne runtergelassen wurde, ich weiß es nicht, aber er hatte so Mitleid mit dem Jeremia und ist dann zum König gegangen. Und ich denke, der hat seinen ganzen Mut alles zusammengenommen. Ich weiß nicht, ob er jetzt ein Christ war, ob er gottesfürchtig war oder so, aber er ging zum König unter der Gefahr, dass der König ihn umbringen lässt. Und hat dem König gesagt, die Männer, die den Jeremia in den Brunnen geworfen haben, in die Zisterne, haben Unrecht gehandelt. Die haben böse gehandelt. Der hat nichts Unrechtes getan. Und er wird in der Zisterne umkommen, er wird sterben. Und dann sagt der Zedekia wieder, nimm 30 Mann mit und zieh den wieder aus der Zisterne. Also der König, ja, einmal sagt er, befragt er den heimlich, dann sagt er wieder, der ist in eure Hände, macht mit ihm, was er will. Und jetzt schickt er wieder Leute, dass sie ihn aus dem Brunnen ziehe. 30 Leute braucht man eigentlich nicht, um einen aus der Zisterne zu ziehen. Aber ich denke, als Abschreckung, dass da niemand das verhindert, ist es wahrscheinlich ganz gut gewesen. Und der Ebed-Melech, der ging jetzt nicht nur hin mit denen und die haben einen Strick runtergelassen und den rausgezogen, sondern der hat noch alte Lappe und Lumpe aus dem Königshaus geholt und mit runtergeworfen und hat zu dem Jeremia runtergerufen, leg das um deinen Strick, um deine Schultern, damit der nicht in deine Achseln schneidet, wenn man dich rausziehe. Also der war noch ganz fürsorglich und ging behutsam damit um, dass man den Jeremia ohne Schade da unten rausbringt. Dieser Ebed-Melech, der hat seinen ganzen Mut zusammengenommen. Der hatte Mitleid, Mitgefühl. Ob er den Jeremia gekannt hat, ich weiß es nicht. Warum der so gehandelt hat, keine Ahnung. Aber ich denke, da war Gott wieder am Wirken, weil er das Vertrauen von dem Jeremia belohnt hat, weil der Jeremia auf ihn vertraut hat und sein Wort immer weitergegeben hat. Der Ebed-Melech hat dafür gesorgt, dass der Jeremia rauskommt, dass er am Leben bleibt. Und unter der Gefahr zu wissen, der König kann auch sagen, du wirst auch da runtergeworfen oder eingesperrt oder den Kopf kürzer gemacht. Ich habe mir gedacht, wie sieht es bei mir aus, wie sieht es bei dir aus? Haben wir so Mitgefühl mit anderen, die ungerecht behandelt werden, die, weil sie Gottes Wort weitergeben, so behandelt werden oder geschlagen werden, eingesperrt werden? Setzen wir uns für andere ein oder halten wir uns lieber raus? Das ist ja heute so mehr der Trend, wegschauen, weggucken, weggehen, dass uns nichts passiert. Dass es uns gut geht, barmherzig sein, Mitleid haben oder vertraue mir auf Gott, dass er uns beisteht, dass er uns hilft. Wie sieht es mit unserem Zeugnis vor der Welt aus, vor anderen? Sage mir Gottes Wort weiter wie der Jeremia oder sagen wir es in abgeschwächter Form weiter oder ja, halten wir uns da auch lieber zurück? Wenn mir gefragt werde, wenn es drauf ankommt, wie reagieren wir? Wie ist unsere innere Einstellung? Haben wir Vertrauen zu Gott? Oder sind wir so mehr wankelmütig, hin und her gerissen wie der Zedekia, der einmal so und einmal so ist? Der aber, ich stelle mir vor, als König, der hat nicht viel zu sagen gehabt. Er hatte zu seinen Fürsten gesagt, ich kann nichts gegen euch ausrichten. Macht mit ihm, was er wollt. Wie kann so einer König sein eigentlich und regieren? Der hat bestimmt immer seine Berater gefragt oder seine Obersten Und die haben letztendlich die Entscheidung getroffen. Und er hatte den Jeremia mehrmals befragen lassen oder selbst befragt. Und ja, wahrscheinlich hat er sich irgendwo im Stille erhofft, dass der Jeremia doch mal eine bessere Botschaft weitergibt oder schön redet, so wie die anderen Propheten, dass er ihm in seinem Sinne positive Nachricht gibt. Zedekia, der war hin und her gerissen und wahrscheinlich hatte der Angst auch vor den Folgen, wenn das tatsächlich eintrifft, was der Jeremia prophezeit hat. Und deswegen hat er ihn immer wieder heimlich befragt. Der Zedekia hatte kein Vertrauen weder in die Propheten, noch in Jeremia, noch in Gott. Er war wie so ein Fähnle im Wind. Bläst der Wind von da, guckt in die Richtung. Kommt der Wind von da, guckt er in die Richtung. Und was hat wohl der Jeremia gedacht, wenn es wieder Kaiser hat? Der König will mit dir reden oder du sollst zum König kommen? Dem kann man doch nicht vertrauen, dem König. Wenn der einmal so und einmal so ist, einmal rettet er mich, einmal lässt er mich in die Grube schmeißen wieder, dann ins Gefängnis. War er enttäuscht von dem König Zedekia? Aber Jeremia hat sich an Gottes Wort gehalten. Er hat immer das weitergegeben, was Gott ihm gesagt hat. Er hat nicht das gesagt, was der König hören wollte und war ständig in der Gefahr, wieder eingesperrt zu werden oder letztendlich einfach einen Kopf kürzer gemacht zu werden. Sind wir immer ehrlich? Sagen wir immer die Wahrheit, wenn es drauf ankommt? Oder manchmal nur so die Halbwahrheit? Ich habe vor knappe 2 Wochen was mit einem Arbeitskollegen gesprochen und der Aufgabe jetzt noch übernehmen soll und unter anderem meine Aufgabe. Und dann habe ich gesagt, das funktioniert eigentlich nicht, das geht nicht, du hast ein anderes Geschäft und das ist eigentlich zu viel. Und er aber das so stillschweigend hingenommen hat und gegen seinen Vorgesetzten das einfach so hingenommen hat und ich zu ihm gesagt habe, es wird nicht funktionieren, also zu seinem Vorgesetzten. Und dann sagt er zu mir, weißt du was, mir ist das alles egal. Ich mache das, ob es klappt oder nicht, ist mir egal. Und ich sage das, was die hören wollen oder was der Chef hören will. Dann stehe ich gut da und habe am wenigsten Probleme. Dann habe ich gesagt, gut, wenn du das so siehst, machst du das so. Aber ich denke, irgendwann werden halt die Probleme so groß werden, dass irgendwann knallt. Ich stehe gut da, wenn ich nur die halbe Wahrheit sage. Oder wenn ich das sage, was mein Vorgesetzter oder ein anderer hören will. Aber letztendlich belüge ich mich selber. Ist vielleicht die erste Zeit gut oder vordergründig gut, wenn man sich rausreden kann oder nicht so ganz die Wahrheit sagt, aber irgendwann wird es ihn einholen. Gott erwartet von uns, dass wir bei der Wahrheit bleiben, dass wir die Wahrheit sagen. Die Antwort, der König hat dann noch einmal mit ihm gesprochen und dann hat er zu ihm gesagt, als der Jeremia wieder gesagt hat, die Babylonier werden kommen, die werden Jerusalem einnehmen und du wirst umgebracht werden. Stell dich, geh raus, gib auf, dann bleibst du am Leben. Und der König war wieder hin und her gerissen. Was werde meine Fürste sagen? Ja, und hin und her. Und er hatte Angst und alles. Und dann sagt er zum Jeremia, wenn dich die Fürste befragen oder die Oberste, was ich mit dir geredet habe, dann sag das, weil der Jeremia dann zu ihm noch gesagt hat, hat ihn gebetet, dass er ihn nimmer dort einsperren lässt, sondern dass er ihn woanders einsperren lässt, dass er am Leben bleibt. Und dann hat er zu ihm gesagt, jawohl, das machen wir. Und wenn aber die Obere kommen, er sagt dann so zu Jeremia heimlich, so wahr der Herr lebt, der uns dieses Leben gegeben hat, wenn ich dich töte oder wenn ich dich in die Hand dieser Männer gebe, die nach deinem Leben trachten. Ja? Und dann sagt der Jeremia zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Heerscharen, wenn du dich ergibst, dich stellst, wirst du am Leben bleiben, wenn nicht, wirst du, wenn die Stadt überfallen wird, umgebracht werden. Und dann sagt der König zu ihm, er darf das den Oberen nicht erzählen. Er darf ihm nur sagen, dass er ja, ihn woanders hinbringen lässt. Und tatsächlich war das dann so. Die Obersten sind gekommen und haben ihn gefragt. Und dann sagt er, ich habe mein Flehen vor den König niedergelegt, dass er mich nicht in das Haus Jonathans zurückbringt. Also Jonathans, des Schreibers Haus, das zum Gefängnis umfunktioniert wurde, dass ich dort sterben muss. Ja, und die Obersten, die haben ihn gefragt und dann hat er all das berichtet, was der König zu ihm gesagt hat und sie wandten sich schweigend von ihm ab und gingen. Hat jetzt der Jeremia letztendlich das gesagt, was der König wollte, dass er sagt? Hat er die ganze Wahrheit gesagt? Ist jetzt so eine Frage, ja wieder. Er hätte ja denen dann sagen müssen, der König hat mich heimlich befragt und so weiter und dass er zu ihm gesagt hat, ja, er soll sich stellen, dann wird die Stadt verschont werden. Aber er hat nur gesagt, dass der König ihm versprochen hat, dass er aus dem Haus des Schreibers kommt, dass er dort nicht umkommt. Die Wahrheit sage, bei der Wahrheit bleibe. Manchmal sagen wir aus lauter Angst oder zu unserem Vorteil nur die halbe Wahrheit. Es ist nicht immer leicht und manchmal ist es uns vielleicht gar nicht so bewusst, dass wir nicht die ganze Wahrheit gesagt haben. Aber wir dürfen Gott immer wieder bitten, dass er uns hilft, dass er uns die rechten Worte in den Mund legt, dass er uns hilft, die Wahrheit zu sagen und dass unser Vertrauen zu ihm gestärkt wird. Dass unser Vertrauen auf Gott immer wieder wächst und wir das immer wieder spüren und erfahren dürfen. Er hält uns und er hält auch zu uns, auch wenn wir mal versagen oder vielleicht nicht die ganze Wahrheit sagen. Aber wir dürfen um Vergebung bitten und ihn bitten, dass er uns hilft. Amen.